So, er hat mir mitgeteilt, dass ihr letztes Mal bis Ende Kapitel 20 gekommen seid. Und nochmal ganz kurz auf den letzten Absatz eingehen. Jeremias Last des Prophetenamtes. Ich denke, in dem Abschnitt wird so sein Herzenszustand offenbar. Er spricht aus, wie es in ihm aussieht, wie er sich fühlt. Er ist irgendwo hin und her gerissen. Ja, Gottes Herz ist aber ganz schwer von Menschen irgendwo nachzuempfinden. Er hat ja diese Last, ja, dass er einfach mit übereinstimmt, mit Gottes Herz. Das Erbarmen einerseits, diese Gerichtsankündigung andererseits. Er ist so zwischendrin irgendwo. Und da fühlt er sich halt, ja auch, er ist auch nur ein Mensch. Ja, und obwohl er Gottes Zusage ja hat im ersten Kapitel, dass er immer mit ihm ist und er will ihn erretten von allen seinen Feinden, kommt er auch immer wieder so an den Punkt, wo er sagt, ja, erstens hat er einmal Lobpreis im Herzen und dann auch wieder, er verflucht sogar den Tag, an dem er geboren ist. Das muss ich mal vorstellen. Ja, so die Zerrissenheit, die innere, und ich denke, also im Neuen Bund haben wir ja auch da einen großen Vorteil in dem Sinn, dass wir uns quasi ja durch den bildlichen Sinn mit dem Helm des Heils können wir uns ja schützen vor diesen Gedanken, die uns angreifen wollen, die uns irgendwo überfallen wollen, uns runterziehen wollen, dass wir diese Gedanken gefangen nehmen, den Gehorsam gegen Christus, dass wir immer wieder den negativen Gedanken ersetzen durch den guten Gedanken. Gott spricht Gutes über uns aus. Also immer wieder die Erinnerung, er hat es nie negativ gemeint. Er will immer unser Bestes. Er will uns Frieden schenken. Er weiß die Gedanken über uns und er will uns Frieden geben und das, was wir uns erwarten. Also auch diese Zusage in Jeremia 29, glaube 11, ist diese Zusage so stark drin, dass er Gedanken des Friedens hat und nicht des Unheils. Gedanken der Freude und Gedanken des Sieges in unserem Leben, dass wir uns entfalten, dass wir unsere Bestimmung leben dürfen und auch unser Leben auch bestimmen durch unsere Worte. Wir können sogar, wir haben die Kraft der Worte, haben sogar Auswirkungen auf unser erfülltes Leben, auf die Länge unseres Lebens. Wie Salomo auch um also Weisheit gebeten hat, um langes Leben hat er bekommen, wenn er in den Worten und in den Geboten lebt. Und so auch wir. Wir können einfach auch damit dazu beitragen, dass wir unser Leben ausleben in seinem Willen, wie Hiob dann lebenssatt sterben und einfach in ihm, also zu ihm hinübergehen. Das ist eigentlich so die Bestimmung. Wir sollen ja nicht irgendwo an Krebs krank werden und sterben. Wir sollen ja wirklich einfach so lebenssatt sterben einfach und dann zu ihm übergehen. Das ist so der Wille Gottes und die Vorstufe zum ewigen Leben. Aber auch hier schon, dass wir nicht da sagen, ja, das hat alles keinen Sinn und das ist ja alles so nutzlos. Nein, wenn wir auch älter werden, werden wir trotzdem blühend, fruchtbar und frisch sein, egal was kommt. Wir sind in ihm, kommt neue Lebenskraft und neue Freude. Und das hat auch etwas mit unserer Biologie zu tun, also auf jeden Fall. Und das ist Gottes Wille und Gottes Zusage. Und ja, und in ihm gibt es niemals Verdammnis. Er hat einfach gute Gedanken über uns. Das heißt ja auch in Römer 8, da, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus hat uns frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes, alles was so negativ da auf uns einströmen will. Der Geist macht lebendig, die Worte sind Geist und Leben und das ist so großartig. Und ich denke, jetzt geht es mit Kapitel 21 weiter. Und da heißt es gleich im ersten Vers, dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jeremia, als der König Zedekia zu ihm sandte, Paschur, den Sohn Malkias, und Zephania, den Sohn Maseas, den Priester, und ihm sagen ließ. Erstmal vielleicht nochmal Zedekia. Ich hab euch da was kopiert von Zedekia, um den vielleicht mal ein bisschen besser kennenzulernen. Das muss man jetzt nicht ganz durchlesen, aber einfach mal so. Ich habe mal so Kopien gemacht. Was ist eigentlich mit dem Zedekia? Und diese Prophetien von Jeremia, die gehen ja nicht so chronologisch. Er ist dann mal bei dem Zedekia und dann wieder bei dem Josia, bei dem Joachim, und das ist ja alles in den 40 Jahren, da geht es nicht so, sondern immer wieder punktuell, was ihm gerade Gott aufs Herz legt. In dem Moment spricht er ja quasi dieses Wort, weil Zedekia zu ihm sendet, diesen Paschur, der ihn ja misshandelt hat da vorher, in dem 2, also im 19. Kapitel, und den Zephania, das ist ein Priester, also das ist nicht der Prophet, sondern das ist ein Priester, auch in der Zeit in Juda, also in dem 596 bis 600 vor, also Christus, hat sich ja das alles ereignet, also in diesen 40 Jahren. Zedekia, der dritte Sohn Josias, und er hat ursprünglich Matania geheißen, und dann ändert der Nebukadnezar den Namen in Zedekia. Und das heißt auch nochmal, irgendwas hat auch eine Bedeutung. Also der Name Zedekia hat auch noch Gott, meine Gerechtigkeit, da oben. Genau, das hat auch noch diese tiefere Bedeutung. Und dann seine ganze Regentschaft. Und zum Schluss wird er ja geblendet weggeführt. Also er ist auch nicht bußfertig, er kehrt auch nicht um. Ja, er verhält sich einfach nicht so, wie Jeremia ihm das ja ankündigt, dass er es anders machen soll, dass er umkehren soll und dass er sich demütigen soll. Das war ja bis zum Schluss nicht der Fall, und darum ist auch dieses Gericht über ihn ergangen, und wir lesen das dann ja auch weiter in diesem Kapitel und in den nachfolgenden. Im Vers 2 heißt er dann, also befrage doch den Herrn für uns, denn Nebukadnezar, der König von Babel, führt Krieg gegen uns. Das hat er ihm ja vorgebracht. Vielleicht wird der Herr doch an uns sein Wunder tun. Vielleicht, wie so manches Mal, damit jener von uns abzieht. Er hat immer noch gehofft, er kann so weiterleben wie bisher, und der Herr macht schon irgendwo. Also quasi keine echte Umkehr, nur so ein Aufschub. Das ist einfach zu wenig. Das ist ja nicht echte Reue oder echte Umkehr, wenn man das ja auch billig in den Kauf nimmt, dass das alles so passiert und man ändert sein Leben nicht und hofft halt trotzdem, ja, Gott drückt ein Auge zu. Ja, das ist ja okay, also er ist ja allmächtig, er kann das tun, aber Gott meint ja das, was er sagt. Er ist ja ganz genau in diesen Dingen, und er will ja immer wieder seine Ehefrau Israel zu sich ziehen als Ehemann, wo die Ehefrau eben halt fremden Göttern nachläuft und den Ehebund bricht. Und das ist ja das Herz Gottes. Und ja, da hat einfach Jeremia auch ein Stück weit mit das abgekommen, dass er das mitfühlen kann, was Gott fühlt. Und jetzt spricht Jeremia, so sagt zu Zedekia. Also das Wort hat er ja dann in dem Moment auch erhalten, was er ihm da antworten soll. Das spricht der Herr, der Gott Israel, siehe, ich will euch zum Rückzug zwingen, samt euren Waffen, die ihr in euren Händen habt und mit denen ihr kämpft gegen den König von Babel und gegen die Chaldäer, die euch draußen vor der Mauer belagern, und will euch versammeln mitten in dieser Stadt. Und ich selbst will wieder euch streiten mit ausgestreckter Hand, mit starkem Arm, mit Zorn und Grimm und ohne Erbarmen. Und will die Bürger dieser Stadt schlagen, Menschen und Tiere, dass sie sterben sollen durch eine große Pest. Und danach, spricht der Herr, will ich Zedekia, den König von Juda, samt seinen Großen und dem Volk, das in dieser Stadt von Pest, Schwert und Hunger übrig gelassen wird, in die Hände Nebukadnezars, des Königs von Babel, geben und in die Hände ihrer Feinde und in die Hände derer, die ihn nach dem Leben trachten. Er wird sie mit der Schärfe des Schwerts schlagen, schonungslos, ohne Gnade und Erbarmen. Also das war die Antwort, die er quasi dann also dass der Zedekia das so hören soll. Und ja, es war einfach in dem Moment, ja, es ist ein hartes Wort, aber es ist Gottes Gerechtigkeit, und Gott steht zu seinem Wort, und er bietet ja immer wieder die Umkehr an. Er bietet ja immer wieder an, sie sollen sich doch wieder besinnen auf das, was einmal war und was Gott ihnen ja von Anfang an schon geschenkt hat. Ja, und das haben sie ja alles vergessen. Sie wollten ja einfach selber ihr eigener Gott sein. Und auch diese Könige von Juda, die meisten sind ja auch in die Irre gegangen. Es waren einige wieder dabei, der Josia, der Hiskia, der Usia. Es waren gute Könige, aber die allermeisten, die haben sich nicht dran gehalten. Die haben auch wieder diese Götzenbilder, die Baalsverehrung, Astarte, Aschera-Bilder und das ganze Zeug aufgerichtet. Ja, und was ist es jetzt für uns? Ja, was sind es in unserer Zeit, diese Götzenverehrung? Das ist ja, bei uns ist es einfach jetzt auch was anderes wie in dieser Zeit. Aber doch hat sich der Mensch ja nicht geändert im Grunde seines Wesens. Er ist ja immer noch, und es sind halt jetzt andere Dinge wie diese Götzenbilder, aber im Ausmaß eigentlich dasselbe. Und ich denke, da will uns Gott immer wieder darauf aufmerksam machen, dass wir das aus unserem Leben schaffen sollen. Alle Dinge, die ihm nicht gefallen, das wird sowieso alles abgeschnitten. Wenn wir es auch zulassen, dann sind wir auf einem guten Weg, dass er uns reinigt, damit wir auch dann mehr Frucht bringen wieder. Und das Alte, das soll aus unserem Leben verschwinden. Es gibt ja so viele Süchte heutzutage und so viele Dinge, die uns von Gott wegziehen wollen. Das ist schon enorm. Ja. Das sagt er jetzt, als soll der Paschur und der Zephania dem Zedekia ausrichten, diese Worte. Und zu diesem Volk sage, so spricht der Herr, siehe, ich lege euch vor den Weg zum Leben und den Weg zum Tode. Wer in dieser Stadt bleibt, der wird sterben müssen durch Schwert, Hunger und Pest. Wer sich aber hinausbegibt und überläuft zu den Chaldäern, die euch belagern, der soll am Leben bleiben und soll sein Leben als Beute behalten. Denn ich habe mein Angesicht gegen diese Stadt gerichtet, zum Unheil und nicht zum Heil, spricht der Herr. Sie soll dem König von Babel übergeben werden, dass er sie mit Feuer verbrenne. Ja, hier ist auch wieder Gottes Erbarmen. Er legt ihnen vor den Weg zum Leben und den Weg zum Tod. Das sehen wir ja auch schon bei Mose, wie er den Israeliten vorlegt, Segen oder Fluch, so wählet nun. Und wählet doch das Leben und nicht den Tod. Und er hat immer wieder darauf hingewiesen, wenn sie in seinen Geboten wandeln, wenn sie sich demütigen, wenn sie ein gottesfürchtiges Leben führen, dann wird er sie überreich segnen. Und es ist ihm eine Freude, sie zu segnen. Und das ist Gottes Herz. Wenn sie aber den anderen Weg wählen, dann ist, es gibt keinen Mittelweg. Es gibt nur Segen oder den Tod, also das Leben oder den Tod. Und Gott ist ein gerechter Gott. So wird es dann auch mal am Ende dieser Zeit aussehen. Es sind nicht alle gerettet, es sind nur die gerettet, die seine Kinder sind, die zu ihm vertraut haben und die ja, treu waren bis zum letzten Atemzug sozusagen. Die werden dieses Erbteil erhalten, dieses ewige Leben in seiner Herrlichkeit. Ja, und ich denke da auch so an die Begebenheit, wo Abraham mit Gott gesprochen hat wegen Sodom und Gomorra. Und da hat er ja auch mit ihm so in der Fürbitte gestanden. Und dann hat ja Gott gesagt, hat er runtergehandelt bis auf 10 Gerechte. Und wenn nur 10 Gerechte, wird er die Stadt verschonen. Und wenn hier nur 10 Gerechte in Jerusalem sind, dann wird er auch dieses Gericht abwenden. Aber anscheinend, es war keiner, der das irgendwo verdient hätte aufgrund seiner Treue, seiner Gerechtigkeit und seinem Glauben zu Gott. Und so hat einfach Gott dieses Urteil ja gesprochen. Dann, und er hat dann gesagt, also das Unheil wird über die Stadt Jerusalem kommen. Und als Werkzeug bedient er sich dem König von Babel, also dem Nebukadnezar. Mhm. Und zum Hause des Königs von Juda sage, höret des Herrn Wort, ihr vom Hause David. So spricht der Herr, haltet alle Morgen gerechtes Gericht und errettet den Bedrückten aus des Frevlers Hand, auf dass nicht mein Grimm ausfahre wie Feuer und brenne, ohne dass jemand löschen kann, um eurer bösen Taten willen. Siehe, spricht der Herr, ich will an dich, du Stadt, die du wohnst, auf dem Felsen im Tal und sprichst, wer will uns überfallen und wer will in unsere Feste kommen? Ich will euch heimsuchen, spricht der Herr, nach der Frucht eures Tuns. Ich will ein Feuer in ihrem Wald anzünden, das soll alles umher verzehren. Ja, und auch wieder die Aufforderung, dass sie doch gerechtes Gericht halten, den Bedrückten erretten. Und wenn sie es getan hätten, wäre dieses Gericht nicht gekommen. Immer wieder das Angebot, ja, so Jeremia spricht es aus und sagt immer wieder, wie sie sich verhalten sollen, aber ohne Erfolg. Also sie haben es nicht angenommen. Immer wieder neu diese Offenbarung von Gottes Herz, immer wieder das Erbarmen. Gott will ja, dass alle Menschen errettet werden, steht dann aus dem Gebotesbrief, und keiner verloren geht. Das ist Gottes Herz. Er will nicht, er hat keine Freude am Untergang des Sünders oder Schadenfreude, dass der jetzt vernichtet wird. Er will, dass sie kommen, dass sie die Barmherzigkeit annehmen, dass sie ihr Leben ändern, bessert euer Leben, euer Tun, sagt er am Anfang von Jesaja schon. So will ich euch das geben, was euer Herz schon immer sich gewünscht hat. Ich will ein erfülltes Leben geben und nicht irgendwelche schlechten Dinge, wie wir ja gesungen haben. Er ist ja so ein guter Vater, in dem einen Lied auch. Er hat ja nur das Beste im Sinn für die Kinder. Und wenn wir schon die als Eltern, ja, wollen ja auch das Gute, aber wenn wir schon, wie viel mehr wird er seinen Kindern das geben? Das ist ja noch, unvorstellbar mehr, das Vaterherz Gottes, und dass wir das auch erkennen, die liebevolle Art, die er ja uns immer wieder neu zeigen will. Und ja, diese Liebe, diese eine unheimlich große Kraft, die er uns da gibt. Ja, und das Gericht ist halt nicht abzuwenden. Es ist, der Zedekia sperrt sich da dagegen. Er zeigt keine Reue. Er Ja, er ist einfach nur darauf aus, vielleicht, ja, kann Gott ja irgendwas tun, aber ich ändere mein Leben deswegen nicht. Und das kann vor Gott nicht bestehen, sowas. Das ist, ja, nicht.
Ja, weil auch im Neuen Testament hier heißt ja, ich will euch heimsuchen nach der Frucht eurer Taten.
Ja.
Im Neuen Testament haben wir ja auch so zwei Stellen. Einmal die, dieses Scheiden der Böcke, also wo es heißt, ihr habt mich nicht im Krankenhaus besucht, ihr habt mich nicht im Gefängnis besucht. Und aber auch diese Stelle in Galater 5, 22, glaube ich, diese Frucht des Heiligen Geistes. Ja. Das, weil er ist ja auch ein gerechter Gott und er will ja diese Neuschöpfung und er wird uns heimsuchen nach der Frucht unserer Taten. Das gilt, glaube ich, auch noch im Neuen Testament.
Ja.
Hat für mich auch nicht unbedingt was Negatives. Da steckt für mich schon wieder so die nach dem Maß der Frucht der Taten, da ist so eine, für mich so eine Gerechtigkeit wieder auch drin.
Ja. Ja, wir haben ja auch die Verheißung, wenn wir auf diesem Fundament bauen, unsere guten Werke im Glauben, in der Liebe, dann, also Edelsteine, Gold, Silber, diese Dinge, kostbare Gefäße zu ehrenvollem Gebrauch, dass wir uns zur Verfügung stellen, dass wir unsere Gliedmaßen zur Verfügung stellen als Waffen der Gerechtigkeit, als solche, die tot waren und jetzt zum Leben gekommen sind, ihm zur Verfügung stellen, dann ist diese Belohnung, die Siegeskronen oder diese Krone der Gerechtigkeit, die Krone des Lebens, und wir bekommen diese Kronen, diese 24 Ältesten ja auch, und legen diese Krone dann praktisch vor ihm nieder. Das ist unsere Belohnung. Halte fest, was du hast, also dass dir niemand diese Krone nehme. Du bist reich gekrönt. Das ist so, ja, das ist auch etwas, so eine Königswürde einfach, als Königskind. Und dann will ich ja nicht auf dem Fundament Holz, Heu oder Stroh, dass ich nur so gerade gerettet werde, wie durchs Feuer hindurch. Das wäre jetzt eigentlich zu wenig. Also da habe ich dann trotzdem, weil ich mich ja bekannt habe, weil ich Jesus als meinen Herrn bekannt habe, aber so nicht so ganz 100% irgendwo auch mich dazu gestellt habe oder entschieden habe, mein Leben so gelebt habe, wie es ihm Ehre bereitet, dann werde ich auch gerettet, aber ich bekomme nicht diese Belohnung in dem Sinn, weil Gott ist gerecht. Dann gibt es schon Unterschiede, weil sonst wäre Gott nicht gerecht. Also wenn jeder dann gleich behandelt wäre, also wenn einer wirklich so treu war, hat sein Leben nicht geliebt bis in den Tod und gibt sein Leben als Märtyrer oder so, der kriegt doch eine größere Belohnung wie einer, wo einfach so sagt, ja, ich mache alles trotzdem, ich bin ja gerettet, ich habe Gnade, ich kann alles machen. Da hat er irgendwas nicht richtig verstanden. Also das ist bei Gott ja doch noch was anderes.
Ja, wir sollen ja auch Täter des Wortes
sein,
Jakobus. Und was ich da so Hammer finde, am Anfang schreibt er so, es gibt nichts Gutes, außer der Vater zeugt es in uns. Das ist im Kapitel 1. Ich kann die Stelle jetzt nicht ganz auswendig.
Ja.
Das hat mich aber ganz schön lange beschäftigt auch. Aber das ist auch das Positive, dass wenn ich einfach mich von ihm führen lasse, von seinem Geist, dann kann er auch das Gute, die guten Taten in mir wirken. Ich muss mich da gar nicht so wie die Katholiken irgendwie in falscher Weise anstrengen und Taten vorweisen, sondern ich kann einfach sagen, Herr, gebrauche jetzt diesen Streit mit meinem Mann, dass ich nicht wieder das alte Muster mache, sondern dass du mir jetzt mal den versöhnlichen Weg schenkst, das richtige Wort oder die richtige Tat. Na, so kann ich jetzt plötzlich leben.
Ja.
Aber ich selbst kann ja gar nicht so irgendwelche guten Taten vorweisen. Aber das, ich kann mich gebrauchen lassen, mal den anderen Weg zu gehen.
Ja.
Ja.
Ja. Und das ist ja auch immer wieder alles, was wir auch aus uns selber vollbringen, das wäre zu wenig. Ich meine, es ist schon eine gewisse, also ich brauche auch Disziplin, da komme ich auch nicht drum rum, weil Gott ist ein Gott der Ordnung.
Ja.
Ja, und es ist einfach so, ich muss auch einen Teil dazu beitragen. Mir fällt jetzt nicht alles in den Schoß und es ist nicht alles nur, die Gnade ist ja eigentlich diese Kraft, gegen das Böse aufzustehen, die Kraft des Heiligen Geistes, das Böse zu überwinden, das Gute zu vollbringen. Das wirkt in mir der Heilige Geist. Und das ist diese ja, unverdiente Gunst natürlich, aber auch diese Kraft in mir wirken lassen und mich dann auch disziplinieren einfach. Weil es fällt nicht einfach so alles in den Schoß. Das ist einfach so. Wenn ich in der Früh aufstehe, habe ich auch die Entscheidung, ja, lese ich erst die Zeitung oder gehe ich ins Wort? Das ist alles. Das ganze Leben ist eine Entscheidung. Mache ich das, mache ich das? Und Gott sieht es ja. Und wenn ich sage, okay, ja, ich schaue jetzt das Erste, das ist alles die Priorität, bevor ich irgendwas anderes mache. Erst das und dann die anderen Dinge. Und das ist wirklich so. Setze das Wort Gottes an die erste Stelle in deinem Leben. Das habe ich zum Teil auch nicht immer, aber mir ist das ganz klar geworden, das ist wirklich das Höchste, was es gibt, dass ich ihm das einfach mich dann auch zeige und ihm das, den Willen und diese Hingabe und diese ihm zu gefallen einfach, das ist so das Höchste und einfach wegen ihm, egal ob er, was jetzt da groß passiert, wie das heute zum Beispiel gehe ich da in den Globus rein, denke mir, oh Herr, irgendwie wollte ich gern noch vielleicht mit irgendjemand einfach bloß was Kurzes sagen. War jetzt nichts, dann komme ich an die Kasse und dann sitzt die Verkäuferin da, hat ein Kreuz umhängen und dann ist Jesus auf dem Kreuz. Dann habe ich zu ihr gesagt, Sie haben ein schönes Kreuz, aber Jesus ist nicht mehr an dem Kreuz, er ist auferstanden, er lebt. Oh, so, ja, es sind so Kleinigkeiten, ich meine, das ist irgendwie so einfach zum Nachdenken einfach, es ist ja nicht ein Schmuckstück nur, das ist ja was anderes, es soll ja mehr sein. Und ja, dann, es kommt einfach und wenn man wirklich so betet, Gott schickt dann auch die Gelegenheiten, aber immer wieder die Sensibilität und die Ausrichtung, das ist ganz arg wichtig, dass wir uns das bewahren. Und dann erleben wir auch diese Dinge. Das sind Kleinigkeiten, aber es kann auch wieder was Großes sein. Ja, es gibt nichts Kleines und Großes. Es ist alles großartig. Und wenn wir es auch denken, das war jetzt nicht so was Bedeutendes oder so, aber er kann alles benutzen. Er kann durch diese kleinen Dinge großartige Dinge vollbringen. Und das ist Gnade. Das ist so toll. Das finde ich so genial, ja. Seine unendliche Gnade und jeden Morgen neu. Das ist ja immer, wir leben ja immer auch nicht von dem, immer wieder von dem Neuen, von der neuen Salbung, von dem, die Liebe neu ausgegossen und unser Bekenntnis, ich bin nicht, was ich jetzt tue, was ich immer auch habe, was andere über mich sagen oder denken, ich bin sein geliebtes Kind. Das ist das Allerhöchste, was es gibt, diese Identität in ihm. Und niemand kann mir das wegnehmen. Das ist fest. Und das ist so ein Schatz, den ich mir einfach ganz tief jeden Tag neu bewusst mache und bewahre. Das Bekenntnis ist auch stark, dass wir das. Und das, die Dinge kommen dann zurück. Das, was ich so ja, einfach immer wieder ihm neu sage. Und dann werde ich auch gesegnet damit. Und das ist so toll, ja.
Das weiß ja der Teufel auch, dass wir ja nur von der Siegesbotschaft leben.
Genau.
Unsere Siegesbotschaft steht in der Bibel.
Ja.
Und er bringt seine Siege jeden Tag in den Nachrichten. Und die Menschen schauen halt lieber das, was verrückt ist. Ne?
Ja, ja.
Aber das ist so, das ist einfach umgedreht alles hier in der Welt. Aber dieses disziplinierte, treu in der Bibel lesen, ich kann es auch über mein Leben sagen, immer da, wo ich das vernachlässigt habe, läuft es bei mir auch aus dem Ruder. Es ist so. Und wenn ich da treu bin und auch nicht so, dass ich jeden Morgen denke, ich habe die große Offenbarung. Also ich habe jetzt heute nochmal Jeremia gelesen, also was wir heute Abend lesen, weil ich habe schon mal gelesen, hat mir es nichts gesagt, ich habe es heute Morgen nochmal gelesen. Ich habe dann einfach gesagt, Herr Jesus, ich gehe jetzt in die Bibelstunde, das sagt mir jetzt nicht so viel diesmal, aber ich gehe aus Treue jetzt dahin und ich weiß, ich werde erfüllt weggehen.
Ja.
Schön. Aber diese Treue ist
das wichtig. Das ist ganz wichtig, ja. Das ist auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Mhm. Das ist ganz wichtig, ja, dass wir da auch dazu stehen. Und ich denke auch als Geschwister, dass wir auch da eine Herausforderung haben, nicht nur oberflächlich teilzuhaben an dem Leben von unseren Geschwistern, sondern auch in die Tiefe. Und ja, mir hat es ja Gott so gezeigt, dass ich also so im Gebet das auch unterstützen soll, oder dass ich da auch als, ja, einfach als Fürbitter mich da bereitstellen soll. Und darum hat der Günther ja ein paar Mal schon erwähnt, ich denke, letztens habe ich so einen Eindruck gehabt, ich brauche eigentlich nur noch einen verbindlichen, ganz treuen. Weil wenn zwei übereinstimmen, dann ist es schon okay. Und es sind ja immer wieder, wenn wir uns treffen, so vom Gottesdienst, so vielleicht um 10, 20 Minuten zu beten. Und es kommen ja immer wieder einige dazu. Und das wird auch stärker. Und auch nach dem Gottesdienst, dass wir die Gelegenheit wahrnehmen, so wie jetzt am Sonntag. Und das ist einfach, das wächst auch und Gott sieht auch unsere Herzen und weiß auch, was den Einzelnen so bewegt. Und wie gesagt, diese Treue zu den Geschwistern und die Verbindlichkeit, nicht so einfach, ja, ich komme mal, vielleicht komme ich oder vielleicht komme ich nicht, das ist zu wenig. Genau. Das ist für die Frucht des Heiligen Geistes, die in unserem Leben sichtbar werden sollte. Also das finde ich ganz gut und stark, dass uns Gott damit auch segnet, mit dieser Frucht, dass sie in uns wächst einfach. Gut. So, und jetzt lesen wir nochmal weiter. In Kapitel 22. So sprach der Herr: Geh hinab in das Haus des Königs von Juda und rede dort dies Wort. Und sprich, höre des Herrn Wort, du König von Juda, der du auf dem Thron Davids sitzest, du und deine Großen und dein Volk, die durch diese Tore hineingehen. So spricht der Herr: Schaffet Recht und Gerechtigkeit und errettet den Bedrückten von des Frevlers Hand, und bedränget nicht die Fremdlinge, Waisen und Witwen, und tut niemand Gewalt an, und vergießt nicht unschuldiges Blut an dieser Stätte. Werdet ihr das tun, so sollen durch die Tore dieses Hauses einziehen Könige, die auf Davids Thron sitzen, und fahren mit Wagen und Rossen samt ihren Großen und ihrem Volk. Also wieder die Aufforderung. Es ist ja wie viel Wiederholung in den vorhergehenden Kapiteln. Werdet ihr das tun? Ja, tut es so. Und dann, wenn, dann, immer diese, ja, die Verheißung, oder ist ja immer auch an das geknüpft, ich soll einen Teil erfüllen, Gott gibt die Zusage und dann kommt es zustande. Werdet ihr das tun? Bedrängt nicht Fremdlinge, ja, bedrängt jetzt sie nicht. Ja, wir, ja, es ist auch nicht, jetzt, dass wir gerade Fremdlinge, die Flüchtlinge, wir nehmen sie auf irgendwo, wir sind zwar momentan auch, wir müssen auch vorsichtig sein, es sind ja vieles, besonders Frauen auch, ja, die fühlen sich vielleicht auch mal bedroht. Es kommt ja, ja, ich meine, das ist ja nicht von ungefähr, aber dann immer wieder wachsam sein, nehmt sie auf, prüfet und nehmt sie auf, so, das bedrängt sie nicht, sondern nehmt sie einfach auf, oder die Waisen und die Witwen. Tut niemand Gewalt an oder vergießt nicht unschuldiges Blut an dieser Stätte. Ist auch ganz klar. Also einfach ein Leben zu führen, das Gott Ehre bereitet. Und werdet ihr das tun, dann werden einziehen Könige und einfach diese Linie wird weitergehen. Werdet ihr aber diesen Worten nicht gehorchen, so habe ich bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, dies Haus soll zerstört werden. Denn so spricht der Herr von dem Hause des Königs von Juda. Ein Gilead warst du mir, ein Gipfel im Libanon. Was gilt's? Ich will dich zur Wüste, zur Stadt ohne Einwohner machen. Denn ich habe Verderber wider dich bestellt, einen jeden mit seinen Waffen, die sollen deine Auserwählten Zedern umhauen und ins Feuer werfen. Da werden viele Völker an dieser Stadt vorüberziehen und zueinander sagen, warum hat der Herr an dieser großen Stadt so gehandelt? Und man wird antworten, weil sie den Bund des Herrn ihres Gottes verlassen und andere Götter angebetet und ihnen gedient haben. Weinet nicht über den Toten und grämt euch nicht um ihn, weint aber über den, der fortgezogen ist, denn er wird nicht mehr wiederkommen und sein Vaterland nicht wiedersehen. Eigentlich sollten man ja über uns sagen, da habe ich gerade so einen Gedanken noch, Psalm 126, was man über uns sagen sollte. Großes hat der Herr an uns getan und nicht sowas. Und es ist auch ein Wallfahrtslied, was genau da reinpasst. Wenn der Herr die Gefangenen ziehe uns erlösen wird, was ja auch noch kommen wird, dann so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens, unsere Zunge voll Rühmen sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Und dann mit Tränen säen, mit Freuden ernten. Und das ist so der Ausspruch, der über uns ergehen sollte. Der Herr hat so Großes an uns getan. Er hat uns so verändert. Er hat nicht so wie es hier, warum hat er so an ihnen gehandelt? Das ist ja so ein negatives Zeugnis, dieses Gericht zu erfahren am eigenen Leibe. Und Gott will ja segnen, er will uns ja über alle Maßen erhöhen. Und dann werden sie sagen, ja, da ist ja was Tolles passiert, der hat Großes an uns getan. Das ist eigentlich ein Zeugnis, das über uns ausgesagt werden sollte. Und das ist so traurig, wenn ja, Gott das anders machen muss, wegen ihrer ja, Verstocktheit, Halsstarrigkeit, wie beim Pharao. Wir hören das ja immer auch am Sonntag jetzt mit diesen Plagen und er kehrt nicht um, er bleibt feststehen, er will einfach nicht sich da demütigen. Und ja, er will selber Gott sein, aber es ist kein Mensch, kann sich erheben. Kein Mensch kann sich überheben. Er wird sofort auch dann dem Gericht Gottes verfallen. Also Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist einfach so. Ich würde es ihm nie anraten, sich anzumaßen, da sich zu erheben. Und wenn er noch so reich ist, bedenke, du bist nur ein Mensch. Das ist alles so, ja. Und wenn sie auch meinen, genau, die Zusage, ja, die er uns macht, er hat Großes an uns zu tun. Und das ist so, ja, dem einfach auch das gewähren zu lassen, das auf uns ja, wirken zu lassen und geschehen zu lassen, dass er an uns Großes tun kann durch seine Kraft und Gnade. Das ist so großartig. Das wäre das richtige Zeugnis gewesen, ja, das über sie ausgesprochen werden sollte. Ja, Gottes Gericht, Gottes Barmherzigkeit, immer diese beiden Aspekte dann. Er bietet ihnen immer wieder an, aber in dem Fall war es leider so, dass das Gericht einfach kommen musste und diese 70-jährige Gefangenschaft kommen musste, weil sonst ja, der geläuterte Überrest nicht zurückkommen konnte. Die beiden Stämme Benjamin und Juda kamen zurück aus der Gefangenschaft. Das war der geläuterte Überrest und dann konnte Gott Neues beginnen. dann konnte der Tempel wieder aufgebaut werden und dann konnte diese Stadtmauer und das mit Nehemia und Esra und das, dann konnte das wieder geschehen. Aber mit den Leuten konnte er nichts mehr machen. Das, die waren ja, wie der Pharao, kamen ja alle um, haben einfach das Gericht über sich ergehen lassen müssen, weil sie ja, einfach so dumm waren und nicht gehört haben oder sich nicht gebeugt haben vor ihm. Wie kann ein Mensch nur so töricht sein? Frage ich mich immer.
Ja, Gott wollte ja Jerusalem schon viel früher zerstören. Ne? Und er hat an diesem König, mir fällt bloß der Name im Moment nicht ein.
Ich habe noch.
Solange du lebst, werde ich die Stadt noch erhalten.
Ja.
Und der König hatte ja gehofft, dass sie trotzdem umkehren und. Sie haben es aber trotzdem nicht gemacht und der König starb und danach wurde ja die Stadt dann überfallen. Ne?
Ja, es waren jetzt noch, es kommen jetzt noch Worte an die verschiedenen Könige. Jetzt erstmal dieser Joahas oder Schallum. Da habe ich euch auch was kopiert. Also ich gebe euch gerade das mal so weiter. Das ist also eine Beschreibung, was Josia bewirkt hat. Der kommt jetzt hier nicht vor, der war schon vorher. Der Josia, der war ja der König, unter dem Jeremia dann im 13. Jahr begann zu prophezeien. Und jetzt kommt der Joahas. Das ist der. Im Vers 11. Also der wird Schallum genannt, aber der wird auch Joahas genannt. Und der bedeutet, der Name, da steht es, glaube ich, hebräisch, war König von Juda als Sohn und Nachfolger von König Joschia. Der hat aber nur 3 Monate regiert. Und zudem hat er jetzt im Vers 11 gesprochen. Denn so spricht der Herr über diesen Schallum, den Joahas, den Sohn Josias, des Königs von Juda. Der König wurde an seines Vaters Josia statt. Der Josia, der kam um in dem Kampf vom Pharao Necho. Der Josia, der hat die Reformen ja durchgeführt, aber zum Schluss war er da irgendwo auch nicht ganz, hat nicht gehört, weil dieser Pharao Necho kam da entgegen und wollte mit ihm nur verhandeln, aber der hat mit ihm gekämpft. Und dann ist er irgendwo durch einen Pfeil tödlich verwundet worden, der Josia. Der war sonst war der, hat alles gut gemacht, aber zum Schluss hätte er so nicht sterben müssen. Und dieser Sohn war jetzt quasi dieser Schallum oder Joahas. Der wurde dann König an seines Vaters Josia statt. Und der von dieser Stätte fortgezogen ist, wird nicht wieder herkommen. Also der Joahas, der wird nicht mehr kommen, sondern der muss sterben an dem Ort, wohin er gefangen geführt ist. Und wird dieses Land nicht mehr sehen. Also der kam dann in die Gefangenschaft und dann war es mit ihm auch vorbei. Weh dem, der sein Haus mit Sünden baut und seine Gemächer mit Unrecht, der seinen Nächsten umsonst arbeiten lässt und gibt ihm seinen Lohn nicht. Und denkt, ab dem Vers 13, das ist schon ein Wort von dem Joachim jetzt. Also in dem Zusammenhang. Ab Vers 13, ja. Auf den trifft es jetzt so. Und denkt wohl an, ich will mir ein großes Haus bauen, weide Gemächer und lässt sich Fenster ausbrechen und mit Zedern täfeln und rot malen. Meinst du, du seiest König, weil du mit Zedern prangst? Hat dein Vater nicht auch gegessen und getrunken und hielt dennoch auf Recht und Gerechtigkeit und es ging ihm gut? Also er meint den Josia. Er half dem Elenden und Armen zum Recht und es ging ihm gut. Heißt dies nicht, mich recht erkennen, spricht der Herr, aber deine Augen und dein Herz sind auf nichts anderes aus, als auf unrechten Gewinn und darauf, unschuldig Blut zu vergießen. zu freveln und zu unterdrücken. Darum spricht der Herr über Joachim, den Sohn Josias, den König von Juda. Man wird ihn nicht beklagen, ach Bruder, ach Schwester, man wird ihn nicht beklagen, ach Herr, ach Edler. Er soll wie ein Esel begraben werden, fortgeschleift und hinausgeworfen vor die Tore Jerusalems. Gehe hinauf auf den Libanon und schreie und lass deine Klage hören in Baschan und schreie vom Abarim her, denn alle deine Liebhaber sind zunichte gemacht. Ich habe dir's vorhergesagt, als es noch gut um dich stand, aber du sprachst, ich will nicht hören. So hast du es dein Lebtag getan, dass du meiner Stimme nicht gehorchtest. Alle deine Hirten weidet der Sturmwind und deine Liebhaber müssen gefangen fort. Ja, nun bist du zu Spott und zu Schanden geworden, um aller deiner Bosheit willen. Wie du jetzt auf dem Libanon wohnst und in Zedern nistest, so wirst du stöhnen, wenn dir Schmerzen und Wehen kommen werden, wie einer in Kindsnöten. Das sind die Worte über den Joachim. Und er hat sich ja ganz frevelhaft verhalten, hat er sogar die Worte im späteren Kapitel verbrannt, diese Schriftrolle Baruchs hat er verbrannt. Und dann kam ja das, du kannst das Wort Gottes nicht verbrennen. Und irgendwie hat er sich da total so versündigt. Und es war sein Gericht jetzt in diesen ganzen Versen. Also über ihn ist es so ausgesagt. Dieser Joachim war eigentlich so noch bald der Schlimmste. Und jetzt kommt der Konja oder Joachim. Der wird dann ganz später begnadigt. Ganz zum Schluss von Jeremia steht dann, dass er begnadigt wird in der Gefangenschaft und kommt sogar an das Königshof dann. Also hat ein gutes Ende. Und das ist der Joachim, was er getan hat und sein Leben. Aber erstmal wurde er doch in die Gefangenschaft geführt. Also er wird nur zum Schluss begnadigt. Aber erstmal ist ab Vers 24 ja, wie es dann heißt, so wahr ich lebe, spricht der Herr, wenn Konja, der Sohn Joachims, der König von Juda, ein Siegelring wäre an meiner rechten Hand, so wollte ich dich doch abreißen und in die Hände derer geben, die dir nach dem Leben trachten und vor denen du dich fürchtest, in die Hände Nebukadnezars, des Königs von Babel und der Chaldäer. Und ich will dich und deine Mutter, die dich geboren hat, in ein anderes Land treiben, das nicht euer Vaterland ist. Dort sollt ihr sterben. Aber in das Land, wohin sie von Herzen gern wiederkämen, sollen sie nicht zurückkehren. Ist denn Konja ein elender, verachteter, verstoßener Mann, ein Gefäß, das niemand haben will? Ach, wie ist er doch samt seinem Geschlecht vertrieben und in ein unbekanntes Land geworfen. O Land, 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 höre des Herrn Wort. So spricht der Herr, schreibt diesen Mann auf als einen, der ohne Kinder ist. Einen Mann, dem sein Leben lang nichts gelingt. Denn keiner seiner Nachkommen wird das Glück haben, dass er auf dem Thron Davids sitze und in Juda herrsche. Über diesen Joachim wird es als ausgesagt, diese Worte. Nur ganz zum Schluss in Jeremia 52 steht über ihn, das können wir vielleicht noch in dem Zusammenhang lesen, ab Vers 31, aber im 37. Jahr, nachdem Joachim, der König von Juda, weggeführt war, am 25. Tag des 12. Monats, ließ Evil-Merodach, der König von Babel, im Jahr, da er König wurde, Joachim, den König von Juda, aus dem Kerker holen und redete freundlich mit ihm und setzte seinen Sitz über die Sitze der Könige, die bei ihm in Babel waren. Und Joachim legte die Kleider seiner Gefangenschaft ab und aß bei dem König sein Leben lang. Und ihm wurde stets sein Unterhalt vom König von Babel gegeben, wie es für ihn verordnet war, sein ganzes Leben lang bis an sein Ende. Also hat er doch nochmal Gnade erfahren in der Zeit, also zum Schluss seines Lebens dann. Aber erstmal wurde er auch weggeführt in dieses Land und er kam ja nicht mehr zurück, er blieb ja dann da. O Land, höre des Herrn Wort, das können wir auch sagen in unserem Land, ja, höre des Herrn Wort. Genau. Ich denke, dass wir die zwei Kapitel, dass wir jetzt das dabei belassen und das wäre sonst, geht es ja dann wieder weiter mit den Hirten und den Propheten. Das ist dann wieder noch ein anderes Thema. Jetzt ging es erstmal um diese Könige, die Gerichtsworte über die Könige von Juda wegen ihres Wandels, wegen ihres unbußfertigen Herzens, wegen ihrer Herzenshärte und ihres Hochmuts vor allem, weil sie meinen, ja, sie sind König, aber sind nur ganz kleine. Es gibt einen König, der ist viel, viel größer. Das haben sie nicht erkannt. Und es zieht sich ja immer wieder durch das ganze Wort, dass wir ja unsere Herzen ausrichten sollen auf ihn hin und immer auch einen demütigen Geist, einen bußfertigen Geist uns bewahren und ja auch uns was sagen lassen. Und die haben sich nichts sagen lassen. Der hat 23 Jahre zu dem Zeitpunkt schon gepredigt ihnen. Das muss ich mir vorstellen, von 1993 bis jetzt, so dieser Zeitraum. Und immer wieder, o Land, Land, höre des Herrn Wort, o König, König, höre doch und kehr um, auf dass ich ja, dich nicht verderben muss. Und keiner hat reagiert drauf. So ist es uns einfach auch vieles in diesen prophetischen Büchern ist ja auch uns geschrieben, damit wir nicht diese Fehler machen. Diese Fehler zu wiederholen, was auch in Mose war, die ganzen Geschichtsbücher, sind ja viele Begebenheiten, die jetzt nicht positiv sind. Und ja, wir sollen uns einfach so auf das ausrichten, nicht diese gleichen Fehler zu machen, sondern uns zu orientieren an den Josef, an dem Daniel, an bestimmten ganz großen Persönlichkeiten, die uns ein Vorbild sind. Und die anderen verstehen lassen, okay, aber so möchte ich nicht machen wie diese Leute. Also so, das ist ja an uns das Wort Gottes, so ja, einfach, dass wir da auch Weisheit kriegen und dass er uns dann auch ermahnt, in bestimmten Dingen nicht Fehler zu machen. Und er legt es uns ja immer wieder vor, sagt, wie wir uns zu verhalten haben, im Neuen Bund ja ganz besonders, die Weisungen für unser neues Leben in den Briefen, das soll unser tägliches Leben auch sein oder unsere tägliche Kraft, den wir schöpfen können, das dann auch in unserem Leben so viel an uns liegt, umzusetzen mit seiner Gnade und seiner Liebe gepaart. Danke, Herr.